das Geilste überhaupt an diesen Veranstaltungen ist einfach die Möglichkeit oder die Gelegenheit, ein Drum-Solo zu spielen.
Mhm. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Tama Drum Festival Spezialausgabe von Bum Zack. Mein Name ist Sascha Matzen und ich unterhalte mich hier mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern. Mein heutiger Gast ist Sebastian Lanser. Wir reden über Tama, die Schlagzeug-Community und Abwechslung. Viel Spaß!
Bum Zack, der Schlagzeuger-Podcast von Sascha Matzen. Unterstützt von Tama.
Moin Sebastian.
Hey, hi.
Ja, freut mich total. Heute ist eine Spezialepisode von Bum Zack. Wir befinden uns in guten Städten bei der Firma Meinl. Und zum Anlass ist der 50. Geburtstag von Tama und da findet das große Tama Drum Festival statt. Und du bist einer der Performer.
Ja, ich war vor 10 Jahren schon mal dabei. Bei dem 40th Anniversary Fest cool. Und war total geehrt, dass ich wieder dabei sein darf. Ja,
super. Ja, schön. Ist echt schön. Das heißt, du bist schon länger Teil der großen Tama-Familie. Sag mal, seit wann bist du dabei?
Oh, das ist lange. Das ist jetzt das 14., 15. Jahr.
Wow, cool. Ja. Ja, sehr schön. Kannst du mal vielleicht kurz, bevor wir zu dir als Person kommen, einmal kurz vielleicht so, weil ich habe schon das Gefühl, dass es das Tama irgendwie tatsächlich was Besonderes ist, gerade wegen solchen Veranstaltungen wie jetzt, wo wir gerade sind. So, hast du das Gefühl auch und was macht es zu sowas Besonderem?
Total. Also ich finde, es ist zu beobachten. Es gibt jetzt das Festival ja in verschiedenen Ländern. In Amerika passiert viel. Und ich finde es super, dass eine Schlagzeugmarke Festivals veranstaltet, mit der nicht da sind, weil es super Sache ist. Es ist immer cool, weil du hast alle Generationen an Trommeln. Du hast meistens so die, Simon Phillips ist bei Tama immer dabei.
Ja.
Und du hast halt irgendwie die jüngere Generation an Drummern und kommt irgendwie alles zusammen. Und das finde ich irrsinnig geil, irgendwie so der ganze Haufen. Ich bin immer verblüfft irgendwie, weil es ist einfach total witzig jetzt mal, wenn das so eine Veranstaltung ist. Und es spielen irgendwie so... Simon Phillips ist einfach Hero von mir.
Absolut.
Und ich darf dann am selben Festival, auf derselben Bühne und dann ist es so cool, ich darf da spielen, aber es ist irgendwie ja so, man realisiert gar nicht so irgendwie, du bist jetzt da irgendwie auch mit dabei und so und cool und hast dann trotzdem deine Heroes quasi greifbar irgendwie so und es ist einfach auch cool, so weiter. Simon zum Beispiel einfach so, ich bin ja immer sehr etwas schüchtern, so irgendwie, wenn man jetzt irgendwie schaut, irgendwie, ja, kenne ich ja nicht so und so, und irgendwie muss man irgendwie, kann man ja nicht so aufdringlich sein und gleich hinstarten und so, würde man gern. Und das ist einfach immer ganz cool zu sehen, dass diese ganze Drummer-Szene einfach, oder sehr viele Drummer, die einfach Ruhm und Namen haben, dass die einfach super down to earth sind und halt einfach total gechillt und total nett und es ist irgendwie, keine Ahnung, das ist, also ich sehe das halt vor allem so in dieser Drummer-Community so.
Ja.
Und das ist, nochmal um auf das Tama-Fest zurückzukommen, einfach nur einmal eine schöne Sache, weil es gibt es in keiner anderen Sparte.
Mhm. Ja, das stimmt.
Kenne ich nicht so dieses Community-Ding. Und
es gibt generell Musikmessen, aber so wirklich so, dass so alle Schlagzeuger sich zusammenrotten quasi und dass es ein eigenes Festival gibt. Also ich wüsste es nicht von einem anderen Instrument. Das stimmt absolut, ja.
Und ich finde, das ist einfach eine schöne Sache, zumal es ist auch für mich immer wieder aufs Neue geil, wobei ich ja halt ein Drummer bin, der sehr gerne in einem Band-Kontext spielt und so. Ich habe zu Hause mein Studio und betreibe das und mache sehr viel Session-Jobs.
Session Job heißt, dass du Musik zugeschickt bekommst und in deinem Studio darauf Schlagzeug spielst und
ja, es zurückschickst. Ja, genau. Also quasi. Genau, verschiedenste Musik, ja. Verschiedenste Künstler und ja. Auf internationaler Basis. Also ja. Das funktioniert super.
Cool.
Das, seit der Pandemie so ist das, ja. ist das so ins Rollen kommen.
Ja, krass. Muss ja auch irgendwas Gutes haben, die Pandemie.
Ja, stimmt. Ja. Ja, und jetzt ist halt irgendwie so, dass irgendwie bei so Drum-Festivals, Clinics und so, das Coole für mich an solchen Veranstaltungen ist, dass man, du sitzt eine Stunde allein auf der Bühne und kannst machen, was du willst.
Das wollte ich nämlich fragen, weil du bist ja auch Bandschlagzeuger. Und was machst du dann, wenn du eine Stunde ist lang, finde ich, wenn man alleine als Schlagzeuger auf der Bühne sitzt, spielst du erklärst du was? Ist es quasi ein bisschen wie ein Klinik oder spielst du einfach? Spielst du Songs von deinen Bands oder wie machst du das?
Das ist immer unterschiedlich, so ein bisschen was irgendwie auch gefragt ist und kommt so ein bisschen auf die Veranstaltung drauf an. Aber beim Tama Festival, da bin ich rein auf Performen. Mhm. So, ich spiele ein paar Songs, die teilweise ziemlich konträr sind, so ich bediene mal anfänglich mal so mehr diese Metal-Abteilung, so total eigentlich so in dieses Extrem-Metal-Ding ein bisschen und dann so ein bisschen Fusion-mäßiger, hat da damit zu tun, dass ich halt einfach viel verschiedene Sachen gern mag und so und mich in vielen verschiedenen Welten, musikalischen Welten zu Hause fühle und das Geilste überhaupt an diesen Veranstaltungen ist einfach die Möglichkeit oder die Gelegenheit, ein Drum-Solo zu spielen. Mhm. Und das ist einfach cool, weil du, ja, das ist ein Skill, den nicht mehr sehr viele wichtig finden.
Ja.
Oder was heißt Skill? Also kommt ja immer drauf an, was man so macht im täglichen Musikerleben und was man Wert legt irgendwie. Und so solieren und so, vor allem so offenes Solo spielen ist ja nochmal ganz eigene Kunst, irgendwie der Spannungsbogen. Ja. Und das also ein bisschen zu konzipieren, wo fange ich an, wo geht's hin und so. Und ich glaube, Drum Festivals, Clinics sind der beste Platz für sowas.
Mhm. Wie viel ist dann improvisiert, wenn du auf der Bühne bist und eine Stunde spielst?
Ja, also tatsächlich also in einem Solo ist relativ viel offen. Mhm. Ich habe ein paar so Eckpunkte.
Mhm. So eine grobe Struktur wahrscheinlich?
Ja, genau. Es geht halt eigentlich so um motivisches Motifical Development. Also einfach um, ich habe so ein paar Motive und wie ich die verknüpfe, das ist offen.
Mhm.
Also und wie ich quasi von A nach B komme und wie ich die Motiventwicklung die vorangeht. Normalerweise geht die live dann viel schneller, als wie man es dann eigentlich plant. Ja. Das gehört alles dazu, dass man das irgendwie halt, ist ja nicht eine alltägliche Sache, so Solo-Trommeln. Mhm. Ist ja nicht so, dass man das immer kann.
Ja.
Ja. Und deswegen ist cool, Improvisation ist ein großer Teil von mir. Ich finde, gerade in der Metal-Welt ist das super unüblich geworden. Gerade heutzutage ist es irgendwie so, dass es mehr oder weniger im klassischen Sinne alles auskomponiert ist und so. Und es wird jeden Tag dasselbe getrommelt, was ja legitim ist. Und das Framework, in dem man sich frei bewegen kann in der modernen Metal-Musik, ist ja relativ gering.
Mhm.
Der Platz, den man da hat, ist alles relativ enges Korsett, sagen wir so. Aber wie in der Popmusik, da muss er da irgendwie alles da sein und drauf sein und so. Aber ich finde es trotzdem cool, zu improvisieren und sich den wenigen Platz, den man hat, dass man sie dann nimmt, und um ein bisschen spontaner zu sein irgendwie und das zu trainieren, dass man spontan ist. Vor allem bei wenn es um ein improvisiertes Solo geht, dann sowieso. Aber improvisieren heißt ja nicht, dass man irgendwie was frei erfindet, sondern es heißt ja, dass man mit dem gegebenen, gelernten Vokabular arbeitet.
Ja, yeah, absolut, absolut, klar. Ja, natürlich, ja. Genau. Es ist ja auch so, also es ist ja auch von Schlagzeuger zu Schlagzeuger verschieden. Es gibt ja Schlagzeuger, die jedes Lied, also wenn man jetzt mal vom Bandschlagzeuger ausgeht, dass jedes Lied zu jedem Zeitpunkt immer genau gleich spielt. Also mich würde das irgendwann langweilen, weil klar, es gibt Songstrukturen und es gibt auch bestimmt natürlich Rhythmen und so, die natürlich vorgegeben sind. Aber dass man so ein bisschen lebt und bewegt, so sich in dem vorgegebenen Raster, finde ich total wichtig.
Ja. Ja, kann ich so unterstreichen.
Ja, sehr gut. Noch zu dir, das ist ja heute eine kürzere Version von Bumzack. Du kommst aus Salzburg, hast Schlagzeug und Klavier studiert. Mhm. Versuch mal kurz abzureißen, wie es dazu gekommen ist und warum Schlagzeug und Klavier mit Diplom?
Ah, das wollte ich schon, seit ich 5 war.
Ach krass,
also ich hab, wow. Mein Schlagzeug.
Du hast einen Bongos geschenkt bekommen und Sticks.
Ja, genau, hast du gut gelesen. Ja, mein Papa hat mich mit 4 ins Auto gepackt. Wir sind zum lokalen Musikladen und haben ein 5-Piece-Kit mit rausgenommen.
Ja.
So, da war es dann eigentlich. Für mich war dann irgendwann klar.
Was heißt das 5-Piece-Kit?
Also einfach so. Bassdrum, 3 Toms,
ja. Snare. Aber so Kinderschlagzeugmäßig dann?
Ja, das war schon ein richtiges Set halt.
Ach,
mit einer kleinen Bassdrum, ja. So 18er Bassdrum. Ach, und so eigentlich ein Jazz-Kit.
Ja,
ja. Aber es war ein gutes Set, war ein Yamaha-Set, glaube ich, damals.
Wow, das ist aber cool.
Ja, das war nur vor meiner Tama-Zeit. Da habe ich noch nicht gewusst.
Es ist völlig in Ordnung.
Ja, genau. Und da wusste ich eigentlich schon, dass ich das mal professionell machen wollte.
Yeah. Wow.
Machen will. Und mein Papa ist ja Musiker und so. Und
was spielt der?
Das ist immer recht gefördert. Der spielt Gitarre, singt. Genau. Wir spielen halt noch zusammen, hin und wieder.
Ach cool, das ist schön.
Der hat eigene R&B-Band irgendwie, die ein paar Mal im Jahr auftritt. Ja. Und wenn ich kann, dann setze mich da rein und spiele mit.
Schön. Ja, voll cool.
Ja, macht Spaß, ja.
Ja, glaube ich.
Ja, genau. Und von daher war das irgendwie für mich eigentlich schon, es war relativ bald die Entscheidung da.
Ja.
Das kam, wie es kommen musste. Ich habe dann irgendwie halt meinen ersten Lehrer mit 8 gehabt.
Ja. Und bis dahin hast du dich alleine rangesetzt oder hat dein Vater dir was gezeigt?
Ja,
oder?
Genau. War immer wieder mal mit meinem Papa irgendwie beim Proben und so, hat ein Drama zugesehen, hab dann mal irgendwie einen Song oder 2 gespielt. Ja. Aber ich hab dann irgendwie doch, ich wollte dann Schlagzeugunterricht nehmen und das war irgendwie, war wichtig. Mhm. Irgendwie, also in Bezug auf Technik und so, ich bin ja eigentlich Linkshänder.
Ah.
Daher auch irgendwie mein Kit, das ja relativ offen ist. Ja. Man sieht mich zwar immer wieder mal Cross spielen.
Ja.
Das hängt damit zusammen, was ich für einen Style spiele. Wenn ich irgendwie, das ist so wie Traditional Grip beim Jazz.
Ja.
Okay, wenn ich jetzt irgendwie Fusion spiele, irgendwie dann mache ich das right net hierher, sondern ist es irgendwie da. Ich habe auch kein Problem, irgendwie Cross zu spielen. Ja. Gerade so was Fusion und Jazz Phrasing betrifft, bin ich irgendwie. Das habe ich irgendwie mit rechts, irgendwie, diese ganzen Spieler, die, also diese ganzen Fusion Heroes von mir, irgendwie Winnicole Jutta, Wackel und so, die ganze Zeit, also es war einfach immer so dieses Image, diese Art und Weise zu spielen, das Set, wie die Becken, wo sie die Becken befinden und so weiter. Und das habe ich halt übernommen von daher und habe mir das irgendwie so angeeignet. Mhm. Wenn es zum Metal geht und mehr so auskomponiertes Zeug, dann habe ich gern irgendwie die Möglichkeit der Orchestration und ein offenes Kit.
Okay.
Und so. Und deswegen dafür dann auch mit Links und je nachdem, was ich für Sound Sources brauche.
Ja.
Deswegen auch diese beiden Rides und so. Und ja, jetzt geht er dann quasi gespiegelt auseinander.
Ja.
Fast.
Ja.
Genau. Das hat sich dann irgendwie so mit der Zeit erst entwickelt. Das ist, kam dann irgendwie, war dann. Hab dann mehrere verschiedene, ich kam dann irgendwie zum Metal, keine Ahnung, es hat dann irgendwie, das waren dann die ersten Bands, irgendwie, es war irgendwie Whitesnake und Led Zeppelin und dann irgendwie auch so härteres Zeug, aber nie so extremes Zeug, sondern irgendwie so alles so im Hard-Heavy-Bereich.
Ja.
Und so, das ist witzigerweise so Fusion und Jazz, das war eigentlich schon vorher, durch meinen Papa.
Okay,
so
verstehe.
Musik, die er hat, schon vorher und bin dann später erst zu Heavy und so. Und Hab dann in örtlichen Big Bands gespielt. Lauter verschiedenes Zeug, wirklich Mischmasch.
Und ja, ja.
Mit 12 oder 13 so meine ersten Metal-Gigs und Metal-Bands. So.
Das war auch früh, ne?
Ja.
Ja,
ja, ich habe so irgendwie angefangen mit mein erster Gig war mit 9 oder 10.
Wow,
oder so.
Hast du wahrscheinlich auch oft oder meistens mit älteren Leuten zusammen Musik gemacht, oder?
Ja, ja. Ja, ja, genau. Stimmt, ja. Tatsächlich, ja.
Ja. Ja, ich meine, wenn du auch so früh wusstest, was du wolltest und das auch so sehr verfolgt hast, es ist ja auch irgendwie klar, dass du den Gleichaltrigen, wenn es da auch Musikinteressierte gibt, den irgendwie weit voraus warst.
Ja, keine Ahnung, das war mehr so intuitive, mehr so Bauchgefühl, ich will das, ich finde das cool, also keine Ahnung. Also und, von da hat sich das einfach ganz normal entwickelt, meine Eltern haben mich da immer gefördert, das gepusht, ich hatte Zeit zum Üben. Ich habe damals im Keller von meinen Eltern geübt. Wir haben da einen Raum extra ausgebaut, mein Papa und ich. Wow. Haben dann mehr oder weniger so, so wie so ein Lärmschutzbunker.
Ja.
Und habe da wirklich halt so, also immer den ganzen Tag da unten gesessen. Ja. 6-8 Stunden jeden Tag eigentlich so. Ja. Das war so in meiner frühen Jugend dann und so. Und dann wusste ich ja, ich will jetzt zum Studieren und so. Waren auch ein paar Kumpels von mir, mit denen ich immer wieder gespielt habe, die dann dasselbe, bin dann auch mit einem Bassisten, mit einem befreundeten Bassisten damals irgendwie zum Studieren gegangen nach Linz. Und ja, dann hat sich das irgendwie so entwickelt. Bin dann nach dem Studium, kam die erste Anfrage so für ein bisschen was, so einfach was Eigenes, was irgendwie, wo irgendwie musikalische Visionen drin sind, das war Panzerballett.
Ah, alles klar, ja.
Das war direkt nach dem Studium.
Ach krass, so lange schon? Wow. Mhm.
Ja.
Ja, cool.
Es war 2006 oder so.
Mhm.
Ja. Ja, Wahnsinn. Und da hatte ich dann irgendwie so mal die Gelegenheit eigentlich, weil ich habe mir zuerst gedacht, irgendwie, okay, jetzt geht's zum mal schauen, irgendwie ins Berufsleben, Kohle verdienen. Und
das wie hast du dir das Berufsleben dann vorgestellt? Als Schlagzeuglehrer oder als
War für mich, also total, heute bin ich, also bekenne mich dazu, einfach gerne zu unterrichten. Also ich bin wahnsinnig gern beim Unterrichten und ist ein wahnsinnig großer und wichtiger Teil von mir.
Ja.
Aber damals wollte eigentlich performen,
spielen.
Nichts mehr. Ich habe irgendwie, ich habe so alibimäßig Unterricht gegeben, aber das war mit dem halben Arsch, ehrlich zu sein.
Ja, verstehe.
Weil ich da irgendwie nicht so den Zugang gehabt habe. Und mir nicht klar war, was da irgendwie für Potenzial auch für einen selber drin ist. Ja, schon lange aus.
Und wie kam das dann zu Panzerballett? Hast du aktiv danach gesucht? Oder?
Nee, ich bekam einen Anruf vom Jan Zerfeld, der das Panzerballett bis heute macht, ob ich Bock hätte und so, in der Band zu spielen. Und wir hatten uns da mal getroffen. Irgendwie gab dann mehr so weniger so eine Audition.
Ja.
Ich habe halt die Songs mit drauf geschafft und dann hat gepasst. Ja, und dann daraus ergaben sich in weiterer Folge, in den weiteren 10 Jahren, 5 oder 6 Alben.
Wow.
5 Alben, ja, 5 Alben sind es. Genau, und 2018 war dann für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe: Okay, es ist an der Zeit für mich, irgendwie mich weiter zu entwickeln. Habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl gehabt, da für mich irgendwie zu stagnieren und irgendwie wollte ich einfach nur viele andere Sachen ausprobieren. Und also von daher hat sich das dann einfach, für mich war das dann auch ein bisschen ist immer wichtiger geworden im Laufe der Zeit, dass man es nicht auf sich selber vergisst. So, das ist zwar die Dienstleistung und ich würde sagen, das Panzerballett jetzt irgendwie, es war nicht wirklich eine Dienstleistung, ich habe da sehr viel dazu beigetragen zu dem Ganzen. Aber das gehört dazu, aber für mich ist immer wichtiger geworden, irgendwie es kam dann erst später, so jenseits der 30, dass ich dann irgendwie ein bisschen drauf aufpasse, auf meine eigene Marke irgendwie zu etablieren, irgendwie zu machen, was ich eigentlich auch wirklich gut finde. Mach nach wie vor irgendwie Dienstleistungsjobs je mehr sich das entwickelt, desto mehr kann ich mir aussuchen, was ich eigentlich machen möchte. Und ich glaube, es ist für mich war einfach immer wichtiger, dass ich Sachen mache, wo ich mich wirklich damit identifizieren kann. Also wo ich mich nicht verbiegen muss, wo ich auch so ein bisschen Kontrolle behalten kann, bei wie ich klinge, was ich machen kann. Also mehr so, da ein bisschen Freiheit zu haben irgendwie und das zu lenken. Und ich glaube, in einer Zeit wie heute irgendwie, Social Media ist sowieso unumgänglich und ich glaube, einfach Möglichkeit, um autark zu arbeiten oder in die Richtung sich zu entwickeln, wenn man das will. Ja. Wäre ja vor, keine Ahnung, 5 Jahren, 10 Jahren noch nicht möglich gewesen, Social Media oder Musikerleben als Social Media auf Social Media Basis zu führen.
Ja, gut, das stimmt. Ja.
So was diese ganze Education-Ebene betrifft, kann heute eigentlich wirklich jeder machen. Aha. Klar muss man das irgendwie gut machen, weil es gibt einfach viel schon.
Ja.
Und bietet irrsinnig viele Möglichkeiten.
Ja.
Und also quasi autark zu sein und halt sind immer darauf verlassen, dass man angerufen wird. Irgendwie. Ja, okay. Und so ich habe Panzerballett gespielt, bei Obscura gespielt und man macht sich halt einfach immer abhängig von verschiedenen Projekten. Mhm. Und wann es dann nimmer passt oder wann es dann nimmer ist, ist nimmer. Und nachher, okay, was ist jetzt?
Mhm.
Oder so.
Verstehe.
Und dieser Typ war ich noch nie. Irgendwie habe ich gerne irgendwie ein bisschen Verantwortung selber in der Hand und die gibt man halt komplett ab.
Ja, verstehe. Das heißt, du machst dein Education-Zeug, aber du machst es tatsächlich auch online.
Ja, also und ich unterrichte.
Du unterrichtest.
Ich mache Webinar-Zeug.
Okay, dann hast du wahrscheinlich auch Studierende aus der ganzen Welt.
Mhm.
Ja, krass. Das ist beeindruckend.
Aber ich finde es nach wie vor, es wird jetzt immer wieder so ein bisschen, was ich nicht ganz verstehe, dieser One-to-One-Unterricht. Mhm. Das wird immer mehr belächelt oder so, braucht man immer und so, weil es gibt ja irgendwie schon diese Videokurse, die einem sagen, wie vor allem zum Thema Technik, wie was funktioniert. Mhm. Wir haben alle zwei Hände, zwei Füße, aber trotzdem funktionieren wir nicht alle gleich.
Nee, also man muss ja individuell auf jeden eingehen, weil jeder ja einen anderen Zugang dazu hat.
Ja,
ja.
Es ist unglaublich viele, das können Single Strokes sein.
Ja.
Mit den Füßen, aber es ist so viele Komponenten, die da zusammenspielen und die darüber entscheiden, ob was funktioniert oder nicht. Und das kann bei der Sitzhöhe anfangen, bei den Pedal-Settings, der Technik, bei dieser Verknüpfung irgendwie, also diese Muscle-Mind-Connection, wo du einfach nicht so hundertprozentig dem Klaren bist, wie die Bewegung funktioniert und wo du nicht weißt, wie du das jetzt ansteuern sollst. Wenn dieses Fragezeichen schon da ist, wirst du das nie richtig umsetzen können.
Ja.
Wenn diese Connection nicht da ist. Und deswegen finde ich es umso wichtiger, wenn du einen guten Lehrer hast, der das wirklich einfach vom Kern auf versteht und dann vermitteln kann. Es geht mir selber so, ich bin mein eigener Lehrer. Jedes kommt immer wieder mal dazu, dass irgendwie gewisse Sachen nicht funktionieren.
Ja.
Warum? Man hat irgendwie Skills entwickelt, die man seit Jahren benutzt. Warum funktioniert einfach was nicht? Das sind Mikrobewegungsbereich, wo man sich nicht ganz klar ist, warum sich jetzt eine Bewegung verändert hat. Der Körper verändert sich ja immer minimal. Deswegen bringt es ja auch nichts irgendwie an irgendwie irgendwelchen Bewegungen jetzt irgendwie so festzuhalten.
Ja. Ja.
Und einfach, je besser man aber das verstanden hat, was man da tut, also weniger das irgendwie quasi 100% Muscle Memory sein lässt, jetzt, also quasi sich darauf verlässt, dass der Körper das eh richtig macht, wenn man das auch verstanden hat, wie die einzelnen Komponenten und Bewegungsabläufe zusammensetzen, dann kann man das auch immer wieder rekonstruieren.
Ja, verstehe.
Deswegen habe ich so profitiert vom Unterrichten.
Ja.
Also, und deswegen führt mich immer wieder, ich finde es einfach blöd, wenn du unterrichtest, aber nicht beschreiben kannst oder erklären kannst, wie das, was du machst, ja, und wie das funktioniert.
Mhm.
Das heißt nicht, dass man irgendwie universales Konzept haben muss. Das ist that's it. Und das ist, wie gesagt, man muss dann irgendwie ein bisschen schauen. Das muss man immer anpassen individuell.
Ja. Ja.
Aber es gibt schon so, wenn man mal irgendwie verstanden hat, irgendwie wie das. Und das kommt, das Hinterfragen hat bei mir erst wirklich so mit dem Unterrichten zusammen stattgefunden.
Ja, krass, verstehe. Wow.
Und das ist ein Aha-Erlebnis tatsächlich. interessante Sache.
Ja.
Und das ist ein Teil von mir. Also unterrichten, mal mehr, mal weniger. Mhm. Aber ich mache das
aber geworden,
gern.
Ne? Weil du meintest ja, nach dem Studium war es eher so ein bisschen halbherzig.
Ja.
Da wolltest du eher
eigentlich mehr performen,
genau.
Und so. Und ich übe nach wie vor eigentlich so relativ viel, muss ich jetzt irgendwie sagen, weil mir das einfach Spaß macht. Ich versuche mir zumindest am Tag nach der Arbeit irgendwie so 2-3 Stunden zu nehmen, um einfach irgendwie an Sachen zu arbeiten, die mir Freude bereiten, wenn es mit meinem Time-Management irgendwie vereinbaren lässt.
Ja.
Und das mache ich nach wie vor und ich finde, nach wie vor ist es, glaube ich, das Wichtigste, aber Education und einfach durch das, dass ich einfach wahnsinnig viel davon profitiert habe, ist das einfach schon ein Bereich, dem ich viel Aufmerksamkeit gebe. Versuche mich da ständig weiter zu entwickeln, einfach weil es mir auch viel bringt für mich selber.
Ja. Hast du überlegt, mal da in die Richtung was auch mal niederzuschreiben, also quasi ein Buch zu machen oder so?
Ich habe in der Pandemie angefangen damit.
Ach geil.
Und ich hoffe, ich bringe es irgendwann mal fertig.
Ja, hoffe ich auch. Das würde ich echt interessant finden.
Will noch nicht zu viel drüber verraten.
Okay.
Aber
okay.
Für mich hat es immer so, also Bücher, es gibt ja immer so Bereiche von Drumming oder Musik generell, die sind mehr oder weniger geeignet für Buch.
Mhm.
Ja, für gerade so was so jetzt irgendwie verschiedene, nennen wir es mal Techniken betrifft, für verschiedene Styles, ob das jetzt irgendwie Drum and Bass ist oder ob das irgendwie Extreme Metal ist oder so. Es gibt verlangt verschiedenes Vokabular oder Skills, technische Skills vor allem.
Mhm.
Gibt es halt verschiedene Techniken, die da zum Einsatz kommen. Und das ist Vokabular, das findet man nicht oft jetzt irgendwie so in Form von Büchern.
Mhm.
Ja. Und bin mir noch nicht ganz sicher, ob ein Buch das richtige Medium ist.
Ah, okay.
Und aber ich glaube, es ist tatsächlich beides. Also ich brauche das Geschriebene, um auch irgendwie Notation stattfinden lassen zu können. Aber im Wesentlichen geht es auch irgendwie um Bewegungsabläufe und wie die Sachen ausschauen.
Ja.
Um dieses Image irgendwie, das man sich dann auch einbringen kann und um das auch selber versuchen zu können, das umzusetzen. Das ist, glaube ich, ganz ein wichtiger Teil davon. Das ist auch, warum ich irgendwie so drauf aus bin, alles irgendwie im direkten, also quasi in einem Raum miteinander sitzend irgendwie in der Kommunikation, diese Interaktion ist mir wahnsinnig wichtig, weil ich kann sofort auf was Bezug nehmen, ja, kann sofort sagen, okay, probier mal dies, mal jenes. Und ich glaube auch, dass die Möglichkeit, wem was zu zeigen, ist wichtig. Und das geht halt mit einem Buch schlecht.
Mhm.
Deswegen bräuchte die Videokomponente ist eigentlich wichtig.
Ja.
Und das wird dann wahrscheinlich sehr hybrid.
Okay, verstehe. Na, ich bin total gespannt.
Ja, ich hoffe, ich bringe es. Geplant wäre es für Anfang nächsten Jahres. Mal schauen.
Ja. Ja, das ist ja cool. Vielen Dank. Ich freue mich extrem auf deinen Auftritt. Ich bin total gespannt.
Ich bin auch gespannt. Ja. Ich war halt beim Soundcheck schon nervös. Keine Ahnung.
War Mr. Phillips schon da?
Ja.
So, also, das ist cool. Ich freue mich drauf.
Ich freue mich auch. Ja. Es wird super.
Ja, genau.
Und wird ein cooler Tag.
Ja, wünsche ich dir und mir und uns viel Spaß und sage vielen Dank.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Super.
Ciao.
Ciao, ciao.
Das war Bumm, Zack. Bis zum nächsten Mal.